Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die China Science Investigation Recherche, an der auch der Deutschlandfunk beteiligt war, hat Ende letzter Woche große Wellen geschlagen. Denn sie kam zu dem Ergebnis, dass in den vergangenen 2 Jahrzehnten knapp 3000 wissenschaftliche Arbeiten in Kooperation von europäischen mit chinesischen Forschenden entstanden sind, die enge Verbindungen zum chinesischen Militär haben. Darunter auch 350 Veröffentlichungen mit deutscher Beteiligung. Grund genug, einmal mehr nach der Verantwortung von Wissenschaft zu fragen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels, der Pandemie oder des aktuellen Ukraine-Krieges. Welche Verantwortung der Wissenschaft zukommt und wie sie damit umgeht, ist aktuell auch Gegenstand von öffentlichen Ringvorlesungen. Und auch die Jahrestagung der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler hat gerade wieder über ihre Rolle in der Gesellschaft reflektiert. Andreas Beckmann hat Stimmen dazu gesammelt, aktuelle und historische.
Die Tatsache besteht, dass die Menschheit heute oder in naher Zukunft wirklich in der Lage ist, sich selbst auszulöschen. Eine solche Möglichkeit darf niemals eintreten.
Als der Nobelpreisträger Otto Hahn zusammen mit anderen Forschern vor 65 Jahren in einem Manifest vor einer atomaren Bewaffnung der Bundeswehr warnte, war das ein Meilenstein in der Geschichte der Wissenschaft in Deutschland. Ausgestattet mit ihrem Fachwissen mischten sich Forscher in eine gesellschaftliche Debatte ein. Zuerst waren es gerade mal 18 Naturwissenschaftler. Aber aus dieser Gruppe, der Göttinger 18, ging bald darauf die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, VDW, hervor. Die versucht seither, die Debatte um Verantwortung in der Wissenschaft immer wieder neu zu entfachen.
Wir haben als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehr denn je die Verantwortung, über Lösungswege nachzudenken. Für mich ist es völlig unverständlich, wie im 21. Jahrhundert statt Zusammenarbeit für die Erhaltung unseres Planeten ein Krieg zwischen Völkern geführt wird und das alle Bemühungen zur nachhaltigen Entwicklung unseres Planeten konterkariert.
Als Co-Vorsitzende der VDW hält die emeritierte Chemieprofessorin Ulrike Beisiegel angesichts des Krieges in der Ukraine und der neuerlichen Gefahr einer atomaren Konfrontation die Zeit reif für eine vergleichbare Erklärung wie damals die der Göttinger 18. Aber gleichzeitig sieht sie sich selbst dazu gar nicht in der Lage.
Es ist ganz, ganz schwierig heute zu sagen, wir machen keine Aufrüstung. Ich mache da selber keine Entscheidung treffen. Ich bin Pazifistin immer gewesen. Aber ich könnte im Moment noch keine Erklärung formulieren, weil es einfach unendlich schwierig ist, einzuschätzen, wie würde denn ein Putin reagieren, wenn wir nicht aufrüsten. Als Wissenschaftler müssen wir uns das alles gut überlegen, was wir sagen, weil wir ja Gewicht haben wollen.
Unter Wissenschaftlerinnen wie auch in der Gesellschaft insgesamt bröckelt heute der Optimismus, dass mit den Mitteln der Forschung und der Vernunft die Probleme der Menschheit lösbar wären. Die Fortschrittsgewissheit der 50er Jahre ist verflogen.
Die Nachkriegszeit war die goldene Zeit für die Ökonomie. Wenn Länder miteinander kooperieren und international Ökonomie machen, dann kommen sie gar nicht erst auf die Idee, einen Krieg zu führen. Denn sie müssen ja Waren verkaufen und ich weiß was alle. Also für uns war die Ökonomie etwas Friedensförderndes. Das war damals auch irgendwo richtig.
Ernst Ulrich von Weizsäcker hatte damals seine wissenschaftliche Karriere noch vor sich, die ihn später zum Klimaforscher von Weltrang werden ließ. Aber von seinem Vater, dem Atomforscher Karl Friedrich von Weizsäcker, weiß er, welch großen Eindruck die Göttinger Erklärung 1957 auf die Öffentlichkeit machte.
Die Göttinger Erklärung von 18 bedeutenden Physikern, 3 Nobelpreisträgern, das hat Bundeskanzler Adenauer und erst recht seinen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß ganz wahnsinnig irritiert. Aber er hat immerhin dann die Vertreter ins Palais Schaumburg in Bonn, das Kanzleramt, eingeladen. Walter Gerlach war damals auch ein berühmter Physiker, mein Vater Karl Friedrich Weizsäcker und Otto Hahn.
Allerdings nutzte Adenauer die Gelegenheit vor allem, um seinen bekannten Standpunkt zu bekräftigen, der mit wissenschaftlichen Erkenntnissen wenig zu tun hatte.
Die taktischen atomaren Waffen sind im Grunde genommen nichts anderes als eine Weiterentwicklung der Artillerie.
Ernüchtert mussten die Forscher feststellen, dass sie zwar kurzfristig Aufsehen erregen konnten, wenn sie mit fachlicher Expertise auf Gefahren hinwiesen. Um dauerhaft in der öffentlichen Debatte präsent zu bleiben, brauchten sie darüber hinaus aber Lösungsvorschläge.
Wir kommen nicht drum herum, Friedensforschung zu betreiben. Das war vor den 1950er Jahren in der Wissenschaft eigentlich nicht vorhanden. Und insofern können wir sehr dankbar sein, dass die ernsthafte Untersuchung von Friedensfragen als wissenschaftlichem Thema dann in Gang gekommen ist.
Angestoßen wurde die Friedensforschung von Naturwissenschaftlern wie Ernst Ulrich von Weizsäcker, die beim Blick auf Rüstungsprojekte erkannten, dass ihre Disziplinen sowohl Teil der Lösung als auch Teil des Problems waren.
Abwehr von biologischen Waffen war fast identisch mit der Wissenschaft für die Herstellung dieser Waffen. Grauenhaft! Was macht man denn dann?
Die Wissenschaft sollen selbst ethische Prinzipien sowie Mechanismen zum verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsfreiheit und Forschungsrisiken entwickeln.
Der Informatikprofessor Thomas Lengauer ist Vorsitzender des Ausschusses Dual Use der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Der Begriff Dual Use benennt das Dilemma, das Ernst Ulrich von Weizsäcker am Beispiel der biologischen Waffen beschrieben hat, das aber in nahezu jeder wissenschaftlichen Disziplin auftauchen kann.
Ein Beispiel aus der KI, KI-Methoden für die Aufdeckung von Beseitigung zu Software-Schwachstellen. Also das Ziel ist, Schwachstellen automatisch aufzudecken, um gezielt Abwehrmaßnahmen zu entwickeln. Also Sie haben eine App, Sie haben ein neues Programm, was Sie entwickelt haben, Sie drücken auf den Knopf und das Programm sagt Ihnen, was mit Ihrer Software schief ist und wo Sie aufpassen müssen. Natürlich ist das ein tolles Ding für Hacker, die irgendwo Schwachstellen ausnutzen wollen. Typischer Fall. Aus meiner Sicht völlig unauflösbar. Ja? Also man kann nicht sagen, darfst du nicht machen. Man muss das irgendwie auf den Fall bezogen einhegen.
Verantwortliche Wissenschaft muss sich immer wieder klar machen, dass sie beim Versuch, Probleme zu lösen, eventuell neue erzeugen kann. Deshalb regt der Ausschuss Dual Use der Leopoldina an, an allen Forschungseinrichtungen Prozesse zu initiieren, um ethisch über die eigene Arbeit zu reflektieren.
Der einzelne Forscher soll sich, bevor er eine Forschung anfängt, Gedanken machen über die ethischen Grundsätze. Gibt es Risiken für Missbrauch? Wie kann ich die minimieren? Da gibt es ein Spektrum von Möglichkeiten. Risikokommunikation, nicht nur prahlen über meine Sache, sondern auch deutlich machen, was damit schiefgehen kann. Und unter Umständen Limitierung von Veröffentlichung. Das heißt, nicht nichts veröffentlichen, sondern genau überlegen, was ich rausbringe.
Dass Forschungsergebnisse auch mal geheim bleiben, kann im Einzelfall durchaus der Sicherheit dienen, aber gleichzeitig auch das Vertrauen in Wissenschaft unterhöhlen.
Da glaube ich eben halt, dass es ein neues Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Gesellschaft geben muss. Meiner Ansicht nach sträubt sich auch die Wissenschaft dagegen, sich für Partizipation und Teilhabe zu öffnen. Ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube aber, dass das nicht mehr der Weg ist, dass wir uns vorwärts entwickeln können.
Für den Botaniker Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums für Naturkunde Berlin, ist es an der Zeit, dass die Wissenschaft ihr Selbstbild grundsätzlich überprüft. Vor allem ihren Begriff von Fortschritt. Denn der werde oft vorschnell gleichgesetzt mit technologischer Innovation.
Dieses ist eine Hypothese, nämlich die, dass wir am Ende der Innovation sind, und zwar schon lange. Dass alles das, was wir tun als Menschen, ungefähr seit 2 Millionen Jahren Wasserkochen ist, entweder mit Atomkraft oder bald mit Fusion oder sonst was, früher mal mit Holz und Kohle, Erdgas, aber dass die wichtigen, für uns als Menschen wichtigen Innovationen eigentlich um 1880, 1920 in der Zeit gemacht wurden.
In dieser Epoche habe die Menschheit jene grundlegenden Entdeckungen gemacht, die es ihr erlauben, in großem Stil Energie zu erzeugen. Und mit dieser Energie riesige Industrien und dazugehörige Transportsysteme aufzubauen, die dann noch mehr Energie brauchen.
Wir betrachten also Natur als eine unendliche Ressource, die uns zur Verfügung steht, um einfach gnadenlos und mit wenig Vision ausgebeutet zu werden.
Was gestern noch als technologische Vision galt, wird heute schon als Selbstverständlichkeit angenommen. Und kaum jemand fragt danach, was das denn noch mit Fortschritt zu tun habe.
Ich glaube, wenn wir alle aufstehen des Morgens, dann greifen wir höchstwahrscheinlich, oder jedenfalls ich, als allererstes zum iPhone, um zu gucken, was in der Welt passiert. Aber dass wir ein Glas sauberes Wasser trinken können, das ist eine Innovation, die eben halt schon 120 Jahre alt ist. Und ich glaube, dass das am Ende für uns wichtiger ist, als über irgendwelche neuen Apple-Dinger Informationen zu bekommen.
Dennoch sind Smartphones längst auf allen Kontinenten verbreitet, während sauberes Trinkwasser in weiten Teilen Afrikas oder etwa auch Indiens für viele Menschen immer noch unerreichbar bleibt. Und angesichts des Klimawandels könnte es selbst in reichen Ländern bald wieder knapp werden. Folglich sprechen Politik und Wissenschaft ja auch viel über den Klimawandel, aber in einer Weise, die viele Menschen nicht verstehen, stellt Johannes Vogel fest.
Wir haben eine interessante Beziehung zwischen Politik und Wissenschaft hier. Und die Währung, in der man sich unterhält, in der man arbeitet, ist atmosphärischer CO2-Druck. Das ist etwas, für die wir als Menschen überhaupt keine Sensorik haben.
So ahnen zwar alle, dass etwas dagegen unternommen werden muss, dass immer mehr CO2 ausgestoßen wird. Doch was genau und wie schnell und von wem, das könne die Wissenschaft nicht vermitteln. Teile der Öffentlichkeit bezweifeln sogar, dass der Klimawandel überhaupt noch zu stoppen sei. Mindestens einen Arbeitstag pro Woche sollten Wissenschaftlerinnen daher darauf verwenden, ihre Forschungen für interessierte Laien verständlich und erfahrbar zu machen, schlägt Johannes Vogel vor.
Wenn wir dann auf 55, 60 oder noch mehr Prozent kommen, was Vertrauen und Zuspruch für Wissenschaft angeht, ich glaube, dann haben wir alle unheimlich viel gewonnen.
Vertrauen in die Wissenschaft konnten die Göttinger 18 vor 65 Jahren noch als Selbstverständlichkeit voraussetzen. Damals, in den Zeiten des Kalten Krieges, half ihnen das nicht nur in der eigenen Gesellschaft Gehör zu finden, sondern auch darüber hinaus. Während die Politiker aus Ost und West in den 50er Jahren kaum miteinander redeten, gingen ihnen die Wissenschaftler auf dem Weg zu einem blockübergreifenden Diskurs voran. Science Diplomacy nennen Wissenschaftshistoriker das heute.
Wie tragfähig ist das alte, in Anführungsstrichen, Selbstverständnis einer Science Diplomacy?
Für Efrosini Keliotti bestimmt diese Frage gerade ihren beruflichen Alltag als Direktorin für Außenbeziehungen bei der Helmholtz-Gesellschaft. Die wird zu 90% aus Bundesmitteln finanziert. Sie musste alle von ihr geförderten Projekte mit Russland einfrieren, nachdem die Bundesregierung als Reaktion auf Putins Überfall auf die Ukraine umfassende Sanktionen beschlossen hatte.
Es war nicht einfach und schmerzhaft, auch den Freeze mit Russland zu implementieren. Stichwort Polarforschung. Wir wollen diese globale Herausforderung annehmen. Uns ist bewusst, dass sie nur im internationalen Kontext lösbar sind und auch mit Partnern, die nicht in jeder Hinsicht unsere Werte teilen.
Trotz aller politischer Differenzen fühlten sich Forscher verbunden in dem grenzüberschreitenden Interesse, die Veränderungen in der Arktis zu verstehen. Doch angesichts von Putins Angriffskrieg war für Efrosini Keliotti ein Abbruch der wissenschaftlichen Beziehungen zu Russland unausweichlich.
Bei China sieht es anders aus. Das Land investiert enorm viel Geld und wir werden auch in 5 bis 10 Jahren soweit sein, dass die modernsten Großgeräte in China stehen. Nicht mehr auf europäischem Boden, nicht mehr auf US-Boden, sondern in China, und unsere Forschende auch darauf angewiesen sein werden, Zugang zu diesen Infrastrukturen zu haben. Und eine Herausforderung wie der Klimawandel kann nur mit Kooperation Chinas gelöst werden.
Um zu verhindern, dass Forschungsergebnisse für militärische Projekte dieser Großmacht missbraucht werden, so hofft die Helmholtz-Gesellschaft, werde die Bundesregierung bald eine China-Strategie für die Wissenschaft formulieren. In der müsste festgelegt werden, welche Institute als Projektpartner in Frage kämen und welche nicht. Und nach welchen Kriterien künftig Gastforschende ausgewählt werden. Sollte man deren Zahl reduzieren? Oder sollten umgekehrt deutsche Einrichtungen mehr Leute ins Reich der Mitte schicken, um dort für westliche Werte und Wissenschaftsfreiheit zu werben? In der Frage, ob und wie ein Dialog auch mit Ländern gegensätzlicher Weltanschauungen fortgesetzt werden kann, sind derzeit alle unsicher, selbst Friedensforscher.
Es ist immer relativ einfach, von Zeitenwende zu sprechen und eine neue Ära auszurufen. Das ist die Frage der Zeitenwende, wohin?
Götz Neuneck ist Physiker und hat über Jahrzehnte am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg gearbeitet.
Die Angst vor einem Atomkrieg zeigt sich erneut und beeinflusst den gesellschaftlichen Diskurs. Bloß wir müssen irgendwann wieder darüber reden, was ist übrig geblieben von der europäischen Friedensordnung. Wollen wir in einem konfrontativen, eisernen Vorhang ähnlichen Europa leben, in dem wir Grenzen verstärken, vielleicht Mauern bauen? Ist das tatsächlich das Ziel, mit Russland klarzukommen? Und dann haben wir es also am Ende nur noch zu tun mit einem Europa-NATO versus Russland.
Für Götz Neuneck gehört es dennoch zur Verantwortung der Wissenschaft, sich nicht mit einer Isolierung Russlands abzufinden. Schon allein, weil viele Länder Afrikas und Asiens angewiesen bleiben auf russische Rohstoff- und Getreidelieferungen. Früher oder später müsse es wieder zu einer Science Diplomacy kommen.
Die russischen Kollegen, Kolleginnen stehen unter Druck, soweit sie moderat und kenntnisreich über die Situation nachdenken. Aber es gibt die Analytiker, die haben bloß kaum einen Einfluss, und wenn sie sich zu weit weg entfernen von der Kreml-Linie, haben sie teilweise schon und werden sie auch Ärger bekommen.
Aber wenn sich ernsthaft dialogbereite Gesprächspartner anbieten, müsse sich die westliche Friedensforschung für Diskussionen offen zeigen, fügt Götz Neuneck hinzu. Verantwortliche Wissenschaft erkenne man auch daran, dass sie sich traue, notfalls unbequem zu sein. So wie vor 65 Jahren die Göttinger 18.